Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind die Themen vom Sonntag, dem 23. November. An der Klimakonferenz in Baku ist es zum Eklat gekommen. Wie weiter ist offen, darüber reden wir gleich. Rumäniens Premier Ciolacu gilt als Vertreter der korrupten Elite. Trotzdem ist er Favorit fürs Präsidentenamt im EU- und NATO-Land. Das schauen wir an vor der Wahl morgen. Israel tötet gezielt Führungsfiguren der Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gazastreifen mit dem Ziel, die Terrororganisationen auszulöschen. Experten zweifeln, dass das funktioniert. Und die rechtspopulistische FPÖ könnte morgen die Wahlen im österreichischen Bundesland Steiermark gewinnen und an einer weiteren Landesregierung beteiligt werden, denn
das, was in Deutschland Brandmauer genannt wird, gibt es in Österreich schon rein begrifflich nicht,
sagt der Politikwissenschaftler Florian Wenninger hier im Echo der Zeit. Die Klimakonferenz in Baku droht zu scheitern. Am Nachmittag haben verschiedene Ländergruppen den Verhandlungstisch aus Protest verlassen. Ob es zu einer Einigung kommt, ist fraglich, denn die Zeit drängt. Für uns ist Klaus Ammann in Baku. Können Sie uns schildern, was genau passiert ist?
Ja, da haben Verhandlerinnen und Verhandler der kleinen Inselstaaten und jene der ärmsten Länder den Saal, in dem über das Finanzziel verhandelt wurde, aus Protest verlassen. Es gab dann große Verwirrung, heftige Diskussionen. Die Delegationen wussten offensichtlich nicht, wie weiter mittelfristig. Verschiedene westliche Staaten haben schließlich versucht, wieder ins Gespräch zu kommen mit den Protestierenden. Wie erfolgreich das ist, ist derzeit offen.
Zentraler Streitpunkt sind die Zahlungen der Industriestaaten an den globalen Süden. Warum hat diese Frage heute zu einem derartigen Zerwürfnis geführt?
Nun, die Staaten, die den Raum verlassen haben, die fordern schlicht mehr Geld. Im aktuellen Verhandlungstext sind 250 Milliarden Dollar pro Jahr vorgesehen. Experten und die Staaten selbst gehen aber davon aus, dass mindestens eine Billion mehr nötig sein wird, damit sich diese Länder an die Folgen des Klimawandels anpassen können und selbst mehr Klimaschutz machen können. Die Aktion der Länder ist auch als Hilfeschrei zu sehen, dieser Länder, die am meisten unter den Folgen des Klimawandels leiden und am wenigsten daran schuld sind. Sie sind aus ihrer Sicht schlicht zu wenig am Prozess beteiligt worden. Ihre Inputs seien auch nicht berücksichtigt worden.
Schon im Vorfeld wurde befürchtet, Aserbaidschan könnte der Rolle als Gastgeber einer Klimakonferenz nicht gewachsen sein. Bestätigen sich diese Befürchtungen?
Ja, das muss man so sagen. Es ist eine große Herausforderung natürlich für ein Land, eine solche Konferenz durchzuführen und so viele parallele Verhandlungsstränge, die auch miteinander verknüpft sind, am Schluss zu einem Ende zu führen. Aber das wusste Aserbaidschan natürlich. Das Land ist aber vor diesem Jahr nie irgendwie in Erscheinung getreten an Klimakonferenzen, hatte also keine Erfahrung. Kommt dazu, dass Aserbaidschan stark von Öl und Gas abhängig ist und bisher wenig Interesse an Fortschritten im Kampf gegen den Klimawandel gezeigt hat. Jetzt zeigt sich, dass die hiesigen Diplomatinnen und Diplomaten schlicht überfordert sind. Sie tragen zumindest eine Mitschuld, dass hier lange gar nichts ging. Und jetzt hat man offensichtlich versucht, mit ein paar wenigen Ländern einen Deal zu finden und den dann durchzudrücken. Und deshalb auch dieser Eklat vor ein paar Stunden.
Die Klimakonferenz ist bereits in der Verlängerung. Wie schätzen Sie die Chance ein, dass man doch noch zu Resultaten kommt?
Nun, seit einer halben Stunde ist nun doch ein erster Teil der Schlussversammlung am Laufen. Man segnet hier alles ab, worüber man sich einig ist. Das betrifft vor allem die sogenannten Marktmechanismen. Hier hat man nach Jahren jetzt eine Einigung gefunden zu Regeln darüber, wie Staaten CO2-Reduktionen untereinander handeln können. Beim wichtigsten Punkt, bei der Finanzierung eben, ist die Ungewissheit aber nach wie vor groß. Dazu wird es zu einem späteren Zeitpunkt, wohl irgendwann in der Nacht, nochmals eine Versammlung geben müssen. Aber eben, die Uhr tickt. Wir sind schon einen Tag mehr als einen Tag in Überzeit und gewisse Delegationen reisen ab. Bald droht die Versammlung hier nicht mehr beschlussfähig zu sein. Und dann müssten diese Themen vertagt werden, womit die Konferenz faktisch gescheitert wäre.
Und was würde das bedeuten für den globalen Kampf gegen den Klimawandel?
Nun, das wäre ein herber Rückschlag, auch symbolisch, wenn in diesem Jahr 2024 das Wärmste in der Geschichte seit aufgezeichnet wird, mit vielen Unwettern, die durch den Klimawandel bedingt sind, wenn dann kein starkes Signal von der Weltklimakonferenz ausgeht, dann ist das natürlich eine Enttäuschung. Es wäre aber auch ein Problem für den Prozess des Pariser Abkommens. Dieses sieht vor, dass eben in diesem Jahr ein Finanzziel beschlossen wird. Wenn das nicht geschieht, gerät auch das Ziel vom nächsten Jahr in Gefahr. Dann sollen nämlich die Länder schärfere Klimaziele einreichen. Ärmere Länder sagen aber, sie könnten das nur tun, wenn sie mehr Geld aus dem globalen Norden erhalten. Aber man muss sagen, es ist noch nicht so weit. Die Länder sprechen nach wie vor miteinander hier in Baku. Eine Einigung ist also noch nicht ausgeschlossen.
Direkt aus Baku, Klaus Ammann. Besten Dank. Nun zur Nachrichtenübersicht mit Michael Wieland. Italien will einen Großteil des Personals aus seinen umstrittenen Auffanglagern für Migranten in Albanien abziehen.
Die meisten Angestellten würden noch dieses Wochenende zurückkehren, berichten italienische Medien. Nur 7 Angestellte der Betreiberfirma würden in Albanien bleiben, sowie eine unbekannte Zahl italienischer Polizisten. Die Zentren seien aber weiter betriebsbereit und offen, meldet die Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf das Innenministerium in Rom. Bereits 2-mal haben Gerichtsurteile die Pläne der Regierung durchkreuzt. Statt wie vorgesehen nach Albanien, mussten die auf dem Mittelmeer aufgegriffenen Migranten dann doch nach Italien gebracht werden. NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat in Florida den künftigen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. Sie hätten über verschiedene Sicherheitsthemen diskutiert, mit denen das Verteidigungsbündnis konfrontiert sei, sagte eine Sprecherin der NATO. Weitere Angaben machte sie nicht. Rutte hatte bereits kurz nach Trumps Wahl gesagt, er wolle mit Trump diskutieren, wie man gemeinsam auf Bedrohungen reagieren könne. Trumps Beziehung zur NATO gilt als angespannt. Während seiner ersten Amtszeit hatte er zeitweise damit gedroht, die USA würden aus der NATO austreten, wenn die Mitgliedstaaten in Europa nicht mehr in die Verteidigung investierten. Israel hat in der Nacht die libanesische Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Dabei ist unter anderem ein Wohngebäude im Zentrum der Stadt getroffen worden. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 15 Personen getötet und über 60 verletzt. Bei einem Angriff in einer anderen Ortschaft im Libanon seien zudem 8 Menschen getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, sie habe am Morgen mehrere Gebäude der Hisbollah-Miliz angegriffen, in den Vororten von Beirut. Zum Angriff in Beirut äußerte sie sich nicht. Mehrere tausend Personen haben in Bern ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Die Kundgebung auf dem Bundesplatz war Auftakt zu einer Präventionskampagne mit dem Namen 16 Tage gegen Gewalt. Insgesamt versammelten sich laut den Veranstalterinnen rund 10.000 Personen. Die Nachrichtenagentur Keystone STR schätzt die Zahl der Teilnehmenden auf 5.000 bis 7.000. Mehrere Politikerinnen forderten, dass der Kampf gegen sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt zur politischen Priorität werden müsse. Zur Kundgebung aufgerufen hatten über 90 Organisationen, darunter Frauenrechtsgruppen, Fachstellen, Nichtregierungsorganisationen und Parteien. Die Züge in der Schweiz könnten ihr Ziel schneller erreichen, wenn sie weniger oft an Bahnhöfen halten würden. Solche Überlegungen müsse sich die SBB machen. Das sagt Monika Riba, die Verwaltungsratspräsidentin der SBB, in der Zeitung Schweiz am Wochenende. Weiter sagt sie auch, wo sie Sparpotenzial sieht. Man müsse sich zum Beispiel fragen, ob die geplanten Tiefbahnhöfe in Basel und Luzern ein sinnvolles Angebot für Reisende seien. Man müsse auch die Gesamtkosten im Blick behalten. Nach den heftigen Schneefällen in den letzten Tagen hat sich die Lage im öffentlichen Verkehr wieder normalisiert. So fahren in der Stadt Basel wieder alle Trams. Auch in der Stadt Bern konnten viele Trams heute den Betrieb wieder aufnehmen. Und die letzten 2 gesperrten Streckenabschnitte könnten ab morgen wieder befahren werden, so Bernmobil. Auch die Post ist zurück im Normalbetrieb. Sie schreibt, dass sie alle Transporte und Zustellungen wieder durchführen konnte.
Aus sportlicher Sicht war für die Schweiz heute ein Erfolgstag auf Eis und Schnee. Tanja Spichtig.
Die Schweizer Curlerinnen vom CC Aarau haben ihren EM-Titel aus dem Vorjahr souverän verteidigt. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni gewann im Final gegen Schweden klar mit 8-4. Damit gelang den Schweizerinnen das perfekte Turnier mit 11 Siegen in 11 Partien. Jubeln konnte auch die Schweizer Skifahrerin Gami Rast. Beim Slalom im österreichischen Gurgl fuhr die 25-jährige Walliserin erstmals in ihrer Karriere auf das Weltcup-Podest. Sie wurde Dritte. Wendy Holdener verpasste das Podest als Vierte nur knapp. Mit Lara Colturi als Zweite stieg eine weitere Fahrerin zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podest. Es war gleichzeitig auch der erste Podestplatz im Weltcup für den albanischen Skiverband. Der Sieg ging einmal mehr an Michaela Schifrin. Die US-Amerikanerin steht nun bei 99 Weltcup-Siegen und könnte nächste Woche als erste Athletin im alpinen Ski-Weltcup die magische Marke von 100 Siegen erreichen.
Bleibt die Frage nach dem Sonntagswetter, Michael Wieland.
Ja, morgen scheint trotz vieler Schleierwolken oft die Sonne. Im Süden ziehen am Nachmittag dichtere Wolken auf. Es wird 8 bis 13 Grad mild. In den Alpentälern gibt es mit starkem Föhn bis 15 Grad.
Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Diese Fragen klären wir noch. Kann Israel mit der gezielten Tötung von Führungsfiguren die Hisbollah-Miliz oder die Hamas besiegen? Und warum ist die rechtspopulistische FPÖ in Österreichs Bundesländern eine valable Koalitionspartnerin, anders als die AfD in Deutschland? Zuerst Rumänien, gemessen an der Bevölkerungszahl das sechstgrößte Land der EU. Viele Menschen leben in Armut, Korruption ist ein großes Problem im Land. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, in welche Richtung Rumänien politisch steuert. Es stehen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an. Den Auftakt macht morgen der erste Wahlgang für die Nachfolge von Präsident Iohannis. Ein gutes Dutzend Kandidierende treten an. In Umfragen führt der derzeitige Premier Marcel Ciolacu. Unsere Korrespondentin Judith Huber ist derzeit in der rumänischen Hauptstadt Bukarest und hat mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe von ihr wissen wollen, wie die Stimmung ist in der Bevölkerung vor der Wahl.
Also mir scheint, die Stimmung ist nicht sehr gut. Viele haben Mühe, mit ihrem Lohn über die Runden zu kommen. Das Leben ist sehr viel teurer geworden in den letzten Monaten und Jahren. Die Inflation ist sehr hoch. Man erzählt mir, dass in der Industrie viele Arbeitsplätze verloren gegangen sind und die Infrastruktur ist in einem schlechten Zustand. Das sieht man im Alltag. Und da ist auch der Eindruck, dass die Korruption wieder stärker geworden ist und dass das Land in eine Art Stagnation verharrt. Und es gibt in diesem Zusammenhang eine große Enttäuschung darüber, dass die von Präsident Iohannis, der jetzt abtritt, dass die von ihm versprochenen Reformen nicht umgesetzt wurden.
Da ist also viel Enttäuschung, viel Frustration. Trotzdem liegt der amtierende Premier Ciolacu in den Umfragen vorn. Wo holt er die Menschen ab?
Ja, das scheint auf den ersten Blick etwas widersprüchlich zu sein, denn der Sozialdemokrat Marcel Ciolacu ist die Figur, die für die korrupten Eliten steht, und bezeichnend dafür ist der jüngste Skandal, der in den letzten Tagen aufgeflogen ist. Da haben Journalisten ihm nachgewiesen, dass er mit seinem Sohn in einem Privatjet nach Monaco geflogen ist, und zwar auf Einladung eines zwielichtigen Immobilienunternehmers. Doch solche Praktiken scheinen für viele Stammwähler oder für die Stammwähler und Stammwählerinnen der Partei nicht so wichtig zu sein, denn die Sozialdemokraten oder anders gesagt die Postkommunisten, die haben ihre Vertretungen in jedem Dorf. Sie sind die Partei der Staatsbeamten, sie sind sehr gut vernetzt, auch mit den Geheimdiensten, und sie können so enorm viele Stimmen mobilisieren. Und Ciolacu verspricht den Leuten Vorhersehbarkeit und Stabilität, Investitionen in die Industrie, in Infrastruktur, Bildung und Gesundheit, also in alles, was wichtig ist für die Menschen.
Das Kandidatenfeld für diese Präsidentschaftswahl ist relativ groß. Reelle Chancen für die Stichwahl werden aber vor allem zwei weiteren Kandidierenden zugesprochen, Jorge Simeon und Elena Lasconi. Das sind zwei ganz unterschiedliche Figuren. Wofür steht Jorge Simeon?
Der 38-jährige Simeon ist der Vorsitzende der Allianz für die Vereinigung der Rumänen, kurz AUR genannt. Man kann diese als rechtspopulistisch oder auch nationalistisch bezeichnen. Und Simeon hat seine Laufbahn als Aktivist für die Vereinigung Rumäniens mit dem Nachbarland Moldau begonnen. Und er ist dort und auch in der Ukraine persona non grata. Er darf dort nicht einreisen. Und er hat sich wiederholt mit aggressiven Aktionen in Szene gesetzt, die auch gegen Minderheiten gerichtet waren. Und er gilt als prorussisch, was er aber selber zurückweist. Er sagt, er setze sich lediglich für die Rechte von Rumänen im nahen Ausland ein. Aber er ist auch gegen weitere militärische Unterstützung der Ukraine, was ja Russland in die Hände spielen würde. Man muss aber sagen, dass Simeon in letzter Zeit gemäßigter auftritt und er bezeichnet die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und die polnische PiS als politische Vorbilder. Er lobt Donald Trump und, wichtig, er gebärdet sich als Kämpfer gegen das korrupte Establishment. Aber dies wirft Fragezeichen auf, denn seine Leute im Parlament, die im Parlament sind und auch in den kommunalen Volksvertretungen, die stimmen in der Regel mit der herrschenden Macht. Also viele Widersprüche bei dieser Person.
Und welches Rumänien repräsentiert Elena Lasconi?
Lasconi ist die Chefin der Reformpartei USR und diese hat ihre Wählerschaft vor allem bei der urbanen intellektuellen Elite und sie ist die einzige größere Partei, die sich ernsthaft für den Rechtsstaat und gegen Korruption einsetzt. Lasconi ist die einzige Frau in diesem ganzen Kandidatenkarussell. Sie hat sich aus einfachen Verhältnissen hochgekämpft. Sie hat eine Karriere als Fernsehmoderatorin gemacht und war Bürgermeisterin in einer Kleinstadt. Sie muss aber gegen das Image ankämpfen, unerfahren zu sein. Und sie verspricht, gegen Korruption und Armut zu kämpfen und sie will die Ukraine weiter militärisch unterstützen. Und die große Frage dabei ist aber, wie stark sie es schafft, die reformorientierten, aber eher desillusionierten Kräfte zu mobilisieren.
Rumänien ist EU- und NATO-Mitglied. Es hat von allen EU-Ländern die längste Grenze zur Ukraine, ist vom Krieg dort direkt betroffen. Welchen Einfluss hat das auf die Wahlen?
Manche Menschen sagen mir, sie hätten Angst, sie seien verunsichert, das spürt man auch und sie sehen die militärische Hilfe an die Ukraine angesichts der schwierigen Wirtschaftslage eben als kritisch oder als ein Problem. Und es gibt viel anti-ukrainische Propaganda in den sozialen Medien und die Parteien der extremen Rechten versuchen mit diesem Thema zu punkten. Andererseits muss man sagen, verstehen viele angesichts der Nähe der Ukraine auch, wie wichtig es ist, dass der Nachbar nicht in die Hände der Russen fällt. Und deshalb ist es schwierig, hier in diesem Punkt Voraussagen zu machen.
Judith Huber, sie ist im Moment in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Mit sogenannten gezielten Tötungen hat die israelische Armee im Libanon die Führungsriege der schiitischen Hisbollah-Miliz ausgeschaltet. Dasselbe gilt für die Hamas-Führung im Gazastreifen. Mit solchen Anschlägen will Israel die Befehlsstruktur der Terrormilizen stören und die Moral der verbleibenden Kämpfer schwächen. Doch wie erfolgreich sind diese gezielten Tötungen und kann man so Gruppierungen wie die Hamas oder die Hisbollah besiegen? Nahost-Korrespondent Thomas Gutterson ist diesen Fragen nachgegangen.
Eine Niederlage kann nur vom Besiegten verkündet werden, nicht vom Sieger. Das habe sich in vielen Kriegen und Konflikten bewahrheitet, sei es in Afghanistan, Pakistan, Somalia oder Jemen, sagt Jonah Schulhofer Wohl von der niederländischen Universität Leiden.
We can see the lack of effectiveness of targeted killings across a range of conflicts. Afghanistan is one counter-terrorism operations in Pakistan.
In all diesen Konflikten konnten sich die Milizen über Wasser halten, trotz massiver Verluste in deren Führungsriegen. Manche erstarkten wieder wie die Taliban oder die Houthi. Andere blieben geschwächt, wie die Al-Qaida oder der sogenannte Islamische Staat. Eliminiert aber wurde keine von ihnen. Wie gut oder schlecht diese Gruppierung die Tötung ihrer Anführung überstehen, hänge stark von der Struktur der Miliz ab und von deren Verankerung in der Bevölkerung, sagt Schulhofer Wohl, der auch ein Buch zum Thema geschrieben hat.
If it's a longer standing group that's been around for some time, it will have procedures to deal with the loss of leaders.
Gerade ältere Gruppierungen mit klaren Führungsstrukturen und einer soliden Basis könnten derartige Tötungen ihrer Anführer wegstecken. Ein gutes Beispiel dafür seien die Taliban, sagt Schulhofer Wohl. Ein weiteres die Hisbollah in Libanon, deren erster Generalsekretär Abbas al-Mousawi in den 90er Jahren von der israelischen Armee getötet worden ist.
He was replaced by Nasrallah, who then proved to be an even stronger, more capable leader and even more charismatic.
Durch die nächste Führung von Hassan Nasrallah erstarkte die Gruppierung sogar, exportierte ihren Kampf ins Ausland mit Anschlägen auf israelische und jüdische Einrichtungen in Argentinien und vermehrten Raketenbeschuss auf Israel.
It doesn't seem to reduce violence. If anything, it seems to take these groups in a more hardline direction.
Die Tötung von Führungsfiguren hätten oft zur Folge, dass besonders radikale Flügel in einer Miliz Aufwind erhielten. Zudem würde sich der Einfluss von außen, im Falle der Hisbollah des Irans, verstärken. Dasselbe passierte auch mit der Hamas nach der Tötung ihres Anführers Anfang der 2000er Jahre.
This also happens with Hamas actually after the killing of one of its key leaders in the early 2000s.
Der Unterschied zu damals ist, dass dieses Mal die Führung der Hamas sowie der Hisbollah und auch deren Stellvertreter in wenigen Monaten getötet wurden, sagt Jérôme Drevon, Dschihadismus-Experte bei der Denkfabrik International Crisis Group. Dies führe wohl zu einer effektiven Schwächung der beiden Gruppierungen, nicht aber zu deren Auslöschung.
Le groupe ne va pas disparaître pour autant. On parle d'un groupe qui est pas seulement un groupe militaire, mais c'est un groupe militaire, mais aussi un groupe avec des institutions sociales, des écoles, des hôpitaux.
Denn gerade die Hisbollah sei nicht nur eine militärische Kraft, sondern auch eine politische. Sie betreibe soziale Institutionen wie Spitäler und Schulen, was ihr bisher den Rückhalt in der Bevölkerung garantiert habe. Dieser sei nun aber angeschlagen, da die Hisbollah nicht in der Lage war, die Bevölkerung von den israelischen Angriffen zu schützen.
Il s'est trouvé incapable de protéger la population chiite, comme il lui a promis depuis sa création.
Dies werde über längere Zeit den Ruf der Hisbollah als starke Miliz in der Region schwächen und somit ihren Wiederaufbau und die Rekrutierung neuer Kämpfer erschweren. Dennoch von Kapitulation der Miliz könne keine Rede sein.
Là, une des différences essentielles avec une armée organisée. Une armée de régime peut déclarer une capitulation par le leader principal.
Eine staatliche Armee könne eine Niederlage anerkennen. Dies sei bei militanten Gruppierungen viel schwieriger, weil sie sich immer wieder neu formieren und von anderen Milizen mit ähnlichen Zielen ersetzt werden könnten.
Soit le groupe continue d'exister de manière ou d'une autre, soit le groupe à terme est remplacé par un autre.
Drevon weist auf lediglich zwei Ereignisse in der Geschichte hin, wo militante Gruppierungen tatsächlich militärisch besiegt werden konnten.
Je pense deux contextes où ça s'est produit, en Tschetschénie et au Sri Lanka, mais le coût humain a été incroyablement haut.
Die Kriege in Tschetschenien und der Bürgerkrieg in Sri Lanka. Da könne man durchaus von einem militärischen Sieg gegen die Milizen sprechen. Diese Kriege hätten aber enorm viele zivile Opfer gefordert. Die Rede ist von mehreren 10 bis 100.000 Menschenleben. Die beiden Experten sind sich einig, es brauche eine politische Lösung. Während dies in Libanon zurzeit möglich scheint, ist die Befürchtung groß, dass es in Gaza zu einem tschetschenischen oder srilankischen Szenario kommen könnte.
Das österreichische Bundesland Steiermark wählt morgen ein neues Parlament. Und es ist gut möglich, dass die rechtspopulistische FPÖ als Siegerin hervorgehen und sogar an der Regierung beteiligt werden wird. In den Umfragen führt sie jedenfalls deutlich. Damit wäre die FPÖ in einer weiteren Landesregierung vertreten. Und auch bei den Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung in Wien hat sie noch einen Fuß in der Tür. Peter Vögeli berichtet.
Wenn die FPÖ die Wahl in der Steiermark gewinnt und wenn sie einen Koalitionspartner findet, dann wäre sie bereits in 5 von 9 Bundesländern Österreichs mit in der Landesregierung.
Das, was in Deutschland Brandmauer genannt wird, gibt's in Österreich schon rein begrifflich nicht,
sagt Florian Weninger, Leiter des Instituts für Sozialforschung der Universität Wien. Gemeint ist ein Nein zu Koalitionen mit der rechtspopulistischen FPÖ.
Wenn wir jetzt auf die Landesebenen hinuntergehen, dann haben dort die allermeisten Funktionärinnen und Funktionäre der Volkspartei überhaupt kein Verständnis für eine prinzipielle Abgrenzung zu den Freiheitlichen. Dafür sind einfach die Schnittmengen zu groß.
Und selbst die Sozialdemokraten im Burgenland, wo Mitte Januar gewählt wird, wollen lieber mit der rechtspopulistischen FPÖ als mit der konservativen ÖVP regieren, falls eine Koalition notwendig würde. Das bestätigt Weninger.
Das, glaube ich, kann man auf weite Teile der Sozialdemokratie übertragen. Die Abneigung gegen die ÖVP ist in guten Teilen größer als die gegen die Freiheitlichen, einfach weil man mit der ÖVP mehr Erfahrung hat.
Und zwar negative Erfahrungen.
Mit der ÖVP ist man lange in der Regierung gesessen, hat sich von denen vorführen lassen, kennt auch deren Kultur, wenn man so möchte.
Eine dezidiert bürgerliche, antiproletarische Kultur, während die FPÖ eine eher abstrakte Größe mit nationaler, aber gelegentlich eben auch sozialer Rhetorik sei. Nicht einmal auf Bundesebene gäbe es eine klare sogenannte Brandmauer zur rechtspopulistischen FPÖ. Es sei vor allem der Kanzler und ÖVP-Parteichef Karl Nehammer, der sich gegen eine Koalition mit dem FPÖ-Parteichef Kickl festgelegt habe, sagt Weninger. aber
es gibt starke Kräfte innerhalb der österreichischen Volkspartei, die gerne mit ihm koalieren würden, viel lieber als mit den Sozialdemokraten.
Konkret heißt das?
Das ist vor allem der Wirtschaftsflügel der Volkspartei, also die industriellen Vereinigung macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass sie gerne hätte, dass mit Kickl koaliert wird, weil man sich wirtschaftspolitisch mit ihm wesentlich einiger ist als mit der Sozialdemokratie.
Kickl und die FPÖ hätten überall noch einen Fuß in der Türe drin, sagt Weninger. Zwar haben ÖVP, SPÖ und die liberalen Neos am Montag entschieden, offizielle Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, aber dass diese Regierung zustande kommt, sei noch lange nicht sicher.
Also ich habe mit jemandem gesprochen, der stark involviert ist in der zweiten Reihe in diese Gespräche. Der hielt die Chance dafür, dass das scheitert bei 50-50.
Wenn die rechtspopulistische FPÖ die Wahl in der Steiermark am Sonntag gewinnt, wird ihr das noch weiter Auftrieb geben.
Der Bericht von Peter Vögeli. So viel Echo der Zeit für heute Sonntag, den 23. November. Redaktionsschluss 18.26 Uhr. Markus Hofmann war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Mario Sturni. Am Mikrofon Brigitte Kramer.
Some Klaus mit All Right. Der Samstagabend auf SRF 1 um 6:30.
SRF Verkehrsinfo, präsentiert von Carrosserie Suisse. Ihre Experten für Karosserie und Glasschäden am Fahrzeug. carrosserieswiss.ch.
Die Übersicht von 18.30 Uhr. Stau in der Region Zürich vor dem Gubris Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und auf dem Westring ab Urdorf Süd. Und weiterhin Vorsicht in der Region Bern auf der A1 Murten-Bern zwischen Kerzes und Brünnen in beiden Richtungen besteht immer noch Gefahr durch Glatteis.
I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say.
schwört, dass er dich liebt. Es keinen anderen Menschen für ihn gibt. Wirst du es dann glauben oder nicht? Wirst du dich entscheiden?
Das ist eigentlich ein Song, den man als Wecksong am Morgen könnte brauchen, oder? Der Marius Müller-Westernhagen, der ihm sagt, so, Stang auf. Es ist Zeit. Du hast den Wecker auf den gestellt. So, jetzt kommen wir zu etwas ganz Absurdem, wo ich persönlich noch nie davon gehört habe und selber gespannt bin, was das Ganze ist. Habt ihr zum Beispiel schon mal gehört von sogenannten Deathbots? Auf Englisch, also so Chatroboter, die mit Daten von verstorbenen Personen gefüttert und trainiert werden, so dass die Hinterbliebenen dann mit dem verstorbenen Grosspapi oder der besten Freundin können weiter chatten. Das klingt sehr, sehr skurril. Für ein paar klingt das jetzt vielleicht auch nach Science Fiction, aber das ist Realität. Die Lea Gröbel ist evangelische Theologin an der Uni Zürich und forscht zu digitalen Trauerpraktiken. Können Sie sich denn vorstellen, selber mit so einem Deathbot zu chatten, wenn eine neue Freundin oder ein Freund von ihr gestorben wäre?
Ich glaube eher nicht. Also einerseits so, dass ich das Gefühl habe, gerade bei engen Beziehungen oder guten Freundschaften, dass ich, obwohl wir vielleicht auch in der Alltagskommunikation über Chat kommunizieren, dass wenn mir etwas besonders wichtig ist, ich eher nochmals zum Telefon greife. Und ich auch glaube, dass wenn mir was sehr am Herzen liegt, ich dann auch so zu den analogen Medien eher zurückgreife, wie vielleicht nochmal einen Brief zu schreiben oder eine Postkarte, auch wenn das dann nicht ankommen könnte.
Und da wird Lea Gröbel selber das nicht unbedingt würde machen, also mit jemandem chatten, der eigentlich tot ist. Das klingt so komisch, mit jemandem chatten, der eigentlich tot ist. So möchte sie das nicht einfach als Spielerei oder sogar Spinnerei abtun, sondern plädiert dafür, so Angebote und Menschen, die das ausprobieren, ernst zu nehmen.
Ich glaube, diese Technologien als eben nur Spielerei abzutun, verfehlt ein bisschen die Tiefe der Emotionen und auch die Verzweiflung, die Trauer, den Schmerz, der da vorhanden ist und die Menschen sozusagen überhaupt erst dazu bringen, solche Technologien in Anspruch zu nehmen. Weswegen ich sagen würde, also man macht das nicht mal eben so, weil man was ausprobieren möchte, sondern weil viele, die das nutzen, teilweise keine anderen Möglichkeiten mehr sehen einerseits oder weil sich in den Phasen der Trauer man eben auch solche tiefen Gefühle erlebt, dass man den Eindruck hat, okay, wenn es nicht erleichtert, dass da zumindest dann die Hoffnung auch drin ist, okay, viel schlimmer wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht werden.
Dank künstlicher Intelligenz mit verstorbenen Chatten, das will die evangelische Theologin von der Uni Zürich also ernst nehmen. Kann es aber nicht passieren, dass da jemand gar nicht mehr aus dem Trauer rauskommt, also quasi hängen bleibt bei diesem Chat und der verstorbene Mensch nicht loslassen kann?
Es gibt noch keine Langzeitforschung dazu, weil diese Angebote eben ziemlich neu sind, aber soweit ich es zumindest im europäischen Raum wahrnehme, sind die Personen, die diese Angebote nutzen, sich einerseits sehr bewusst darüber, dass das jetzt nicht tatsächlich ihre verstorbene Person ist, die mit ihnen chattet und andererseits auch, dass das nicht ihre Trauer grundsätzlich auflösen wird oder dass es dem Abhilfe verschaffen wird, sondern dass es eben eines von vielen Hilfsmitteln ist.
Sagt Lea Gröbel. Sie ist Theologin und Gast in der aktuellen Sendung Perspektiven zusammen mit dem Ethiker Jean-Daniel Strub. Perspektiven, die Sendung könnt ihr dort hören, wo ihr euren Podcast hört.
I can see her lying back in her satin dress in a room where you do what you do.
better take care if I find you've been creeping round my back stairs. She's been looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. I can picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again.
ciel est gris, noir les nuages. Je vais dire que tant on a l'orage. Je crois voir des gyrophares. Oh, est-ce un mirage?
Rangez-vous sur le bas-côté. Préparez vos papiers. Coupez le moteur. Mettez vos mains sur le tableau de bord. Personne ne sort.
C'est un peu raide. Et puis merde. Je roulais le long du lac en décapotable Pontiac. Capotable Pontiac.
Placebo, I Like Chopin. Samstagabend bei uns auf SRF 1, 8 Minuten geht's noch, und dann ist es 7. Und jeden Samstag um diese Zeit tönt es hier bei uns ein bisschen anders als auf anderen Radiostationen. Es tönt nicht nach Musik, ist aber irgendwie ja schon Musik, weil es Klänge sind, Klänge von den Glocken. Und jeden Samstag bringen wir auch immer wieder andere Glockenklänge, also aus anderen Regionen. Heute gehen wir in die Wallis. Postleitzahl ist 3946, das ist Postleitzahl von Turtmann. Und wenn man jetzt durch Turtmann durchläuft, das ist übrigens, wenn man von Siders auf Fisch fährt, ist Turtmann an der südlichen Talseite vom Ronental. Und wenn man dort jetzt vielleicht durchfährt oder zumindest durchläuft, dann könnte es vielleicht ein bisschen nach Raclette schmecken, klar, nach Walliser Trockenfleisch oder einem feinen regionalen Wein und vielleicht auch nach einem traditionellen Gemüsekuchen namens Cholera. Das sind alles wahnsinnig feine Walliser Spezialitäten. Es muss natürlich nicht nur nach dem schmecken, aber es könnte durchaus. Und Cholera, für die, die den Kuchen nicht kennen, das ist ein Gemüsekuchen mit Lauch, Herdöpfel und Käse und Öpfel. So hat man es mir erzählt. Selber habe ich auch noch nie einen genossen. Und es gäbe scheinbar so noch feine Varianten mit Zwiebeln und anderem Gemüse, zum Beispiel Birnen. Man könnte auch noch Speck drin tun oder Rohschinken. Und das klingt also unglaublich fein für jemanden, der noch nicht zur Nacht hat. Also, wenn man durch Turtmann durchläuft, könnte es durchaus nach Cholera schmecken, nach dem feinen Gemüsekuchen natürlich überall im Wallis. Oder wer das feine Rezept sonst kennt. Hören wir uns doch jetzt also die Glocken an, die katholischen Glocken von der Kirche in Turtmann.
Thank you.
Das sind die Glocken von der katholischen Kirche in Turtmann im Kanton Wallis. Mit This Boy. Auf SRF 1, jetzt ist es 7:08. SRF Kids.
SRF Verkehrsinfo.
Vorsicht in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen. Zwischen dem Stelzentunnel und Zürich Ost besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Und weiterhin Vorsicht in der Region Murten. In der Region Bern auf der A1 Murten-Bern zwischen Kerzes und Brünnen in beiden Richtungen besteht immer noch Gefahr durch Glatteis.
Die Nachrichten von SRF um 19 Uhr mit Lara Christen. Die Verhandlungen an der Klimakonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku drohen zu scheitern. Streitpunkt ist die finanzielle Unterstützung durch die Industriestaaten. Die Gruppe der kleinen Inselstaaten und die Gruppe der besonders armen Entwicklungsländer haben die Verhandlungsräume aus Protest verlassen. Das habe zu großer Verwirrung und heftigen Diskussionen geführt, sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann in Baku. Mit Blick auf den Gastgeber Aserbaidschan fügt er an,
jetzt zeigt sich, dass die hiesigen Diplomatinnen und Diplomaten schlicht überfordert sind. Sie tragen zumindest eine Mitschuld, dass hier lange gar nichts ging. Und jetzt hat man offensichtlich versucht, mit ein paar wenigen Ländern einen Deal zu finden und den dann durchzudrücken. Und deshalb auch dieser Eklat vor ein paar Stunden.
Und dennoch, ein erster Teil der Schlussversammlung der Klimakonferenz laufe.
Man segnet hier alles ab, worüber man sich einig ist. Das betrifft vor allem die sogenannten Marktmechanismen. Hier hat man nach Jahren jetzt eine Einigung gefunden zu Regeln darüber, wie Staaten CO2-Reduktionen untereinander handeln können. Beim wichtigsten Punkt, bei der Finanzierung eben, ist die Ungewissheit aber nach wie vor groß.
Dazu werde es zu einem späteren Zeitpunkt, wohl irgendwann in der Nacht, nochmals eine Versammlung geben müssen, sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Vor 3 Tagen hat der Internationale Strafgerichtshof den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu zur Verhaftung ausgeschrieben. Nun lädt Ungarns Premier Viktor Orban Netanyahu zu einem Besuch ein. Gestern sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, alle EU-Staaten seien verpflichtet, den Haftbefehl gegen Netanyahu auszuführen. Alle Staaten hätten den entscheidenden Vertrag unterzeichnet. Mehrere EU-Staaten haben die Frage, ob sie Netanyahu tatsächlich verhaften würden, bisher nicht klar beantwortet. Orban dagegen sagt in einer Fernsehsendung, er garantiere für die Sicherheit und Freiheit von Netanyahu in Ungarn. Stürme mit Schnee und Regen führen auf den britischen Inseln und im Westen Frankreichs zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. Zahlreiche Straßen und Zugstrecken sind gesperrt. Auch Fährverbindungen sind gestrichen. In